Ja, vielen Dank. Ein tolles Lied. Eine Gemeinschaft, die an ihrer Liebe erkannt wird. Ich freue mich heute Morgen mit euch, einige Einsichten aus dem Wort Gottes zu teilen und aus meiner persönlichen Erfahrung. Und ich habe darum gebetet, dass die Worte der Heiligen Schrift und die Worte, die ich heute Morgen sage, zusammenwirken, dass der Heilige Geist bei jedem von euch etwas anrührt und daraus Worte macht, die Gott selbst spricht. Das können wir ja nicht machen. Aber das ist seine Absicht, durch seinen Heiligen Geist das zu tun. Ich habe ein Bild mitgebracht, das mir gut gefällt. Da ist dieser kleine Rabe, der irgendwie etwas bedrückt aussieht. Vielleicht hat er Sorgen oder Ängste oder was auch immer. Und dieser selbstbewusste, bunte Vogel. Und dann nimmt er Kontakt auf, so mit seiner Zehe und stellt eine Beziehung her, eine Verbindung her. Das ist in uns Menschen so angelegt. Wenn es jemandem nicht gut geht, dann weckt das in uns ein Mitgefühl, Empathie. Und das ist toll, dass Gott das so in uns angelegt hat. Diese Reaktion, dass wir dem anderen etwas Gutes tun wollen. Nun gibt es nicht nur diese Emotionen, wenn wir anderen Menschen begegnen. Es gibt auch andere Emotionen. Wenn dieser Rabe jetzt dort stehen würde und würde den anderen sehr kritisch anschauen, dann weiß ich nicht, ob er diesen Versuch wagen würde. Ja, danke für das Bild. Ihr kennt sicherlich auch Situationen, wo ihr einem wildfremden Menschen begegnet und in weniger als einer Sekunde entscheidet sich, sympathisch oder unsympathisch. Das läuft einfach in unserem Gehirn ab. Alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, haben wir dort gespeichert. Und ohne dass wir etwas dazu tun, läuft dieser Automatismus. Und wir haben sofort ein Bild vom anderen. Gestern war ich einkaufen und stand an der Kasse. Und in der Nachbarkasse hat jemand sehr lautstark seine Meinung zum Besten gegeben. Wäre ein Thema für sich, irgendwelche Verschwörungstheorien, die er von sich gegeben hat. Und ich wusste sofort, mit diesem Mann hätte ich keine Lust, näher in Kontakt zu treten. Ich habe dann zwar öffentlich das in Frage gestellt, was er da gesagt hat, auch sehr laut. Traue ich mich sonst so nicht, aber ich habe allen Mut zusammengenommen. Und er hat dann leise mit dem Kassierer weitergeredet. Dachte ich, das ist ja auch schon mal ein Erfolg. Aber es gibt ja manchmal die Situation, wo ich die Meinung des anderen kenne und denke, ach, näheren Kontakt lieber nicht. Es ist ja auch gut, dass wir selbst entscheiden können, mit wem möchte ich eigentlich in Kontakt kommen? Mit wem möchte ich eigentlich Gemeinschaft haben? Das ist ja unsere Freiheit, das zu entscheiden. Und das ist gut so. Petrus war 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Und man muss ehrlich sagen, er hat tolle Sachen erlebt, aber Jesus hat ihm unglaublich was zugemutet. Und ich glaube, eine der größten Zumutungen war, dass er mit insgesamt 11 Leuten, mit ihm dann 12, unterwegs war und dass sie Tag und Nacht miteinander 3 Jahre lang verbracht haben und einige Frauen, die auch mit ihnen unterwegs waren. Und da war ein Matthäus, der es mit dem Gesetz ganz genau nahm. Und da war ein Levi, der ein Gauner war und mit den Römern zusammengearbeitet hat und Geld gescheffelt hat. Da war Simon, der in der Bibel der Zelot genannt wird. Das war eine Guerillatruppe, die haben gemordet und der gehörte zu den Jüngern Jesu. Da war ein Judas mit dem Beinamen Iskariot, der Messerstecher. Da war eine Maria Magdalena, die hatte eine Vergangenheit mit Dämonen, mit okkulten Kräften. Und da war eine Frau, die uns sonst überhaupt nicht bekannt ist, die aus vornehmem Hause kam, viel Geld hatte und die Truppe auch finanziell mit unterstützt hat. Und jetzt könnte man noch andere erwähnen. Leute mit vollkommen unterschiedlichen Charakteren, mit unterschiedlichen Ansichten, auch in religiöser Hinsicht. Und die waren jetzt zusammen in diesem Trainingslager, sag ich mal. Trainingslager in Konfliktkompetenz. Anders kann man das nicht nennen, wenn man Tag und Nacht mit so einem bunten, krassen Haufen, wie du das vorhin gesagt hast, einer krassen Herde, wie Detlef das mal genannt hat, die Gemeinde, unterwegs zu sein, das ist schon ein Training. Meine ganz ehrliche Frage, möchtest du in diesem Club dabei gewesen sein, 3 Jahre lang, Tag und Nacht? Da lernt man schon was. Was sie verbunden hat, war Jesus. Der hat sie verbunden, der stand sozusagen in der Mitte, musste manchen Streit auch schlichten. Und nach 3 Jahren müsste man denken, ah, jetzt haben sie es drauf. Jetzt wissen sie wirklich, wie es geht. Ich erzähle euch eine Geschichte aus Apostelgeschichte 10 und lade euch ein, sie zu Hause mal komplett zu lesen. Das ganze Kapitel. Da ist Petrus nach der Auferstehung Jesu unterwegs in Joppe, das ist das heutige Jaffa, liegt am Mittelmeer, und er ist zu Gast bei einem Gerber Simon, der hat ein Haus am Meer, und es ist 12 Uhr Mittag, das ist normalerweise dort in der Region nicht die Mittagsessenszeit, aber Petrus hat Hunger. Und trotzdem, er lässt sich noch was zu essen machen, aber vorher geht er noch zum Beten aufs Dach, auf die Dachterrasse mit dem schönen Blick aufs Meer. Das ist ein schöner Ort, um zu beten. Und er fängt an zu beten und auf einmal wird er so ergriffen vom Heiligen Geist. In der Bibel steht sogar, er kommt in Ekstase, also er nimmt gar nicht mehr wahr, was um ihn herum passiert. Und dann hat er eine Vision, wie ein Tuch vom Himmel herabgelassen wird. Und als er in dieses Tuch hineinschaut, da sind da, sagen wir mal, Garnelen und Eidechsen und ein Ferkel und noch alles Mögliche. Und dann kommt die Stimme und sagt, schlachte das, bereite es dir zu und guten Appetit, Petrus. Und das Tuch wird wieder weggezogen und Petrus ekelt es. Nicht nur, weil er diese Viecher nicht mag, sondern weil er als frommer Jude sie nicht essen darf. Die sind nicht koscher. Er würde sich unrein machen, wenn er sie isst. Das ist Sünde. In der Tora steht, sie sind ein Greuel. Also auf keinen Fall wird Petrus sowas essen. Und dann kommt das Tuch zum zweiten Mal herunter. Die gleichen Tiere, die gleiche Stimme, nimm sie und iss sie. Das Tuch verschwindet wieder, es kommt zum dritten Mal. Und dann sagt eine Stimme, was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen. Petrus ist verwirrt. Gilt das Wort Gottes nicht mehr? Täusche ich mich in dem Ganzen? Werde ich getäuscht? Aber das Tuch kommt 3 Mal. Kann es sein, dass die Heilige Schrift etwas für unrein erklärt hat, was heute nicht mehr gilt, was Gott rein nennt, was später erlaubt ist? Ja, so ist es. Gestern Abend hatten wir ein sehr leckeres Essen. Da waren Krabben drin. Hat sehr gut geschmeckt. Und mancher von uns mag auch Schweinefleisch. Alles okay. Wir haben die Freiheit dazu. Petrus selbst, der rätselt noch, was diese Vision zu bedeuten hat. Und mittlerweile sind 3 Männer unten an der Tür und fragen nach Simon Petrus. Petrus ist in seinen Gedanken und er hört eine innere Stimme. Geh mit den Männern, die da draußen sind. Ich habe sie geschickt. Und dann geht er zu diesem römischen Soldaten, der dort steht, und 2 anderen Nichtjuden, und begleitet sie nach Caesarea. Das ist eine römische Garnisonsstadt, auch am Meer, eine heidnische Stadt. Und er wird dort erwartet von einem römischen Offizier, Cornelius, einem Heiden. Und er hat seine ganzen Verwandten und Freunde in seine große Villa eingeladen. Er will von Jesus hören. Und als Petrus sie sieht, dann sagt er: Ihr wisst, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, mit einem Nichtjuden zu verkehren oder sein Haus zu betreten. Mir aber hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen unheilig oder unrein nennen darf. Darum bin ich auch ohne Widerspruch gekommen, als nach mir geschickt wurde. Nun frage ich, warum habt ihr mich holen lassen? Auf dem Weg von Joppe nach Caesarea unterwegs, da muss der Heilige Geist dem Petrus deutlich gemacht haben, was diese Vision bedeutet. Dass es gar nicht ums Essen geht, um Krabben oder Schweinefleisch, sondern dass es um Menschen geht. Gott hat Menschen für rein erklärt, auch solche, die die 613 Gebote und Verbote der Tora nicht halten. Wir gehören dazu. Alle Menschen nämlich. So hat der Heilige Geist Petrus vorbereitet und er hat auch diesen Römer Cornelius vorbereitet. Der möchte nämlich alles hören, was Petrus zu sagen hat. Und schließlich lassen sich viele Menschen taufen dort in Caesarea und gehören jetzt zur Gemeinde Jesu. Und der Heilige Geist kommt auf sie und alle, die dabei sind, alle Juden, alle, die erlebt haben den Heiligen Geist, sind erstaunt, dass Gott diesen Heiden den Heiligen Geist gibt. Ein ganz neues Miteinander ist entstanden zwischen jüdischen Menschen und den römischen Besatzern und ihren Familien. Unglaublich, wer auf einmal durch Jesus miteinander verbunden ist. In einer Gemeinde ist das nicht einfach, das zu leben. Kannst du dir das vorstellen, wie schwer es für Petrus war, so komplett umzudenken? Sein gesamtes traditionelles Denken, was er hatte, so wie er aufgewachsen war, über den Haufen zu werfen. Und nicht nur in seinem Denken etwas verändern zu lassen, sondern ja auch sein ganzes Verhalten, die Beziehung diesen Menschen gegenüber. Menschen, die er vorher abgelehnt hat, als Besatzer, als Feinde, auch religiös abgelehnt hat, das waren jetzt seine Schwestern und seine Brüder. Was für einen inneren Widerstand muss der Heilige Geist bei ihm überwinden? Dass er 3 Jahre Training bei Jesus braucht, persönliches Coaching und mitgesehen hat, wie Jesus aus der Sicht der Juden unreine Samariter zuging, sie sogar als Beispiel hingestellt hat, als Vorbild, mit Frauen sich unterhalten hat, auch mit Frauen, die in den Augen der anderen unmoralisch waren, sich mit sündigen Zöllnern abgegeben hat. Und trotzdem brauchte es 3-mal diese krasse Vision, um in ihm nochmal einen Widerstand zu lösen, dass er bereit ist, auf diese Menschen, die er ablehnt, zuzugehen. Und wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass er später rückfällig geworden ist in alte Verhaltensmuster und aus Angst vor traditionell denkenden Juden sich nicht mit Heiden an einen Tisch gesetzt hat, die seine Schwestern und Brüder waren. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei dir, bei mir? Das Evangelium fordert uns heraus, dass wir umdenken, dass wir unsere Beziehungen zu anderen Menschen verändern. Und wir müssen ehrlich sein, es fällt uns schwer, in allen Beziehungen, in denen wir leben, aus Mustern, die eintrainiert sind, über Jahre oder Jahrzehnte auszusteigen und uns in Beziehungen verändern zu lassen. Ob wir Christen sind oder nicht, Wir reagieren emotional, ob jemand uns sympathisch ist und nicht sympathisch ist. Manchmal kommt auch eine Ablehnung ganz plötzlich. Gibt es Menschen, die dein Verhalten triggern, wenn du sie nur siehst oder hörst, die so eine Art emotionale Allergie auslösen? Ich kenne solche Leute. Und das ist normal menschlich, dass sowas passiert. Das läuft ja unbewusst auch ab. Das sind ja nicht unbedingt Entscheidungen. Aber die Frage ist dann, wie gehe ich damit um? Was mache ich damit? Und wir können entscheiden, du kannst entscheiden, folge ich diesen ungeheiligten Mustern des alten Menschen oder entscheide ich mich, dass ich lernen möchte, und ich unterstreiche lernen, das ist kein Schalter, den wir umlegen können, dass ich lernen möchte, den anderen Menschen anzunehmen. Als Schwester, als Bruder in Christus. Und es gibt nicht nur diese emotionale Ebene und die Verhaltensmuster, die tief in uns verankert sind, sondern es gibt ja auch geistliche Überzeugungen. Darum ging es ja auch bei Petrus. Und wenn man lange noch in einer Gemeinde war, dann hat man auch viele Überzeugungen wie mit der Muttermilch aufgenommen und hält sie für vollkommen selbstverständlich. Das ist doch eindeutig biblisch, weil man es auch so übernommen hat. Und es fällt uns oft schwer, das Wort Gottes nochmal mit einer anderen Sicht, mit einer anderen Brille zu lesen. Ich glaube sogar manchmal für fromm sozialisierte Leute gehört das mit zum Schwersten, da aus alten Mustern auszusteigen. Ich denke, ihr kennt diese kleine Geschichte, wo zwei Christen sich heftig streiten über ein Thema, was ihnen sehr, sehr wichtig ist. Und der eine bringt dann dieses Gespräch zum Abschluss und sagt, ach weißt du, das ist doch ganz einfach. Du hast deine Meinung und ich habe seine Meinung. Damit ist das Problem ja gelöst. In aller Demut natürlich. Und da ich auch ein paar Jahre in Gemeinde schon unterwegs bin und ja auch als Pastor einige Jahre in Gemeinde unterwegs war, weiß ich, dass es immer wieder heiße Themen gab. Wie lange war das Thema Frauen in Leitung, ob sie als Älteste oder Pastorin ihre Begabungen wirklich entfalten dürfen und einbringen dürfen, ein ganz heißes Thema. IDEA hat jahrelang das zu einem Hauptthema gemacht. Und Christen haben sich gestritten darüber mit biblischen Argumenten. Ich glaube, ihr jüngeren Leute, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Das ist Vergangenheit. Jedenfalls in unserer Gemeinde und in sehr vielen Gemeinden. Es gibt einige Ausnahmen. Ja, es kann sogar Musikgeschmack oder andere Nebensächlichkeiten können uns trennen. Als ich in diese Gemeinde kam 1996, die ersten 3 Jahre, 2 bis 3 Jahre, in jedem Gottesdienst haben Leute den Gottesdienst verlassen, weil ihnen der Lobpreis zu laut war oder zu lang oder irgendwas oder der Musikgeschmack ihnen nicht passte. Und fast nach jedem Gottesdienst hatte ich über lange Zeit draußen immer Diskussionen nach dem Gottesdienst. Das war echt mühsam und beschwerlich. Aber wir haben es gelernt, einen Weg miteinander zu finden. Manches auszuhalten im Miteinander und an manchem Freude zu gewinnen und etwas Gemeinsames zu entwickeln. Und seit vielen Jahren ist das Thema Homosexualität ein Streitthema in der frommen Welt. Das ist ja nicht neu. Das geht ja schon seit 20 Jahren. Auf jeden Fall. Auch ein spaltendes Thema. Und ich habe sehr traditionell an diesen Punkt gedacht. Und ich verstehe jeden, der an diesen Punkt sehr traditionell denkt. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Auch die Begründungen dafür. 2017 habe ich hier in der Gemeinde mit Michael Rode zusammen in einem Abend, einem Seminar offengelegt, wie bei mir eine Veränderung stattgefunden hat, weil ich einige biblische Texte auf einmal in einem neuen Licht gesehen habe, wie ich sie vorher nicht gesehen habe. Das war mir sehr wichtig. Ich möchte mich nicht einfach an den Zeitgeist anpassen. Aber auf einmal konnte ich erkennen, da ist etwas anderes gemeint. Und ich habe meine Sichtweise dann geändert. Aber es ist eine biblisch begründete Sichtweise, nicht einfach nur eine Anpassung. Ich denke, wir sind uns einig, an einem Punkt sind wir uns einig. Jeder Mensch ist von Gott geliebt. Jeder Mensch, ob heterosexuell oder homosexuell, ist ein Mensch, den wir annehmen, den wir wertschätzen, den wir achten, den wir mit Respekt begegnen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist gar nicht strittig. Aber wenn eine Christin oder ein Christ als Schwester oder Bruder für sich zu der Entscheidung gekommen ist, in einer homosexuellen Partnerschaft zu leben, dann entsteht der Dissens. Ob ich das akzeptiere oder nicht. Ich glaube, da, das ist der Punkt, um den es geht. Oder der Hauptpunkt. Und wie gehen wir als Gemeinde mit solchen Unterschieden um? Das ist sehr entscheidend. Petrus musste damals unglaublich umdenken, weil Jesus so viel erneuert hat im geistlichen Leben und eben die 613 Gebote und Verbote nicht mehr allgemeingültig blieben. Und nicht nur Petrus musste umdenken, sondern wir wissen aus der Apostelgeschichte, wie die gesamte Gemeinde in Jerusalem darum gerungen hat, unten Antiochien an der Stelle einen neuen Weg einzuschlagen. Und sie haben gesagt, nein, diese 613 Gebote und Verbote gelten nicht allgemein für die, die zum Glauben gekommen sind und keine Juden sind. Und sie haben dann einen Kompromiss gefunden. Einen Kompromiss deshalb, weil ja beide Gruppen in einer Gemeinde zusammenleben sollten. Und man nicht einfach sagen konnte, okay, ihr macht eure Gemeinde auf, wir machen unsere Gemeinde auf. Das ist die Methode, die heute so eher gültig ist. Jeder macht seinen eigenen Verein. Aber das wollten sie nicht, sondern sie wollten zusammenbleiben. Und deswegen haben sie ein paar Regeln auch gefunden, wie man da gut miteinander umgeht und sich nicht überfordert. Und das war revolutionär, ein neues Miteinander von Menschen, die von ihrer religiösen Herkunft und von ihrem Verständnis sehr, sehr unterschiedlich waren. Trotz unterschiedlicher Bibelauslegungen in Einheit zusammenzubleiben. Dafür hat Jesus auch gebetet, für diese Einheit in der Liebe. Und mir hat dieses Kreuz sehr gut gefallen. Man sieht die Menschen nicht, sondern man sieht Hände. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Es sind Hände, die sich anfassen und die dadurch verbunden sind. Und unsichtbar in ihrer Mitte ist Jesus. Und an diesen Händen hängen natürlich diese Menschen auch. Und Paulus hat es, finde ich, gut auf den Punkt gebracht, indem er sagte, nehmet einander an, wie auch Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Das schreibt er im 15. Kapitel des Römerbriefes. Und ich möchte euch wirklich bitten, ich möchte euch bitten, lest einmal im Römerbrief das gesamte 14. Kapitel, meinem Zusammenhang. Wir sind es ja gewohnt, immer so Häppchen zu lesen. Ja? Lest mal das ganze Kapitel im Zusammenhang. Ich werde nur ein paar Verse jetzt herausnehmen, sonst würde es sich lohnen, da eine Bibelarbeit jetzt drüber zu machen. Aber ich möchte ein paar Verse einfach rausnehmen. Im Vers 10 steht, mit welchem Recht verurteilst du also einen anderen Christen? Und warum schaust du auf ihn herab, nur weil er sich anders verhält? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und er wird über uns urteilen. Denn in der Heiligen Schrift steht, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir werden alle niederknien und alle werden bekennen, dass ich der Herr bin. Jeder von uns wird also für sich selbst Rechenschaft vor Gott ablegen müssen. Deshalb wollen wir uns nicht länger verurteilen. Was ist biblisch? Das ist biblisch. Erhebe dich nicht über den anderen, mach dich nicht zum Richter über deine Schwester, über deinen Bruder. Welche inneren Urteile habe ich? Ach, der ist doch total von vorgestern. Der ist doch so gesetzlich verknöchert, da tut sich doch gar nichts mehr. Die ist doch vom wahren Glauben abgefallen. Oder die sind einfach unbiblisch, haben sich dem Zeitgeist vollkommen angepasst. Ihr kennt das, dieser innere Richter, der so seine Sprüche macht und über andere urteilt. Etwas weiter sagt Paulus dann, wovon du persönlich überzeugt bist, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Glücklich schätzen kann sich, wer so handelt, wie es seiner Überzeugung entspricht und sich nicht selbst verurteilen muss. Ja, lieber Paulus, ist das nicht ein bisschen sehr liberal? Das heißt doch, keiner soll gezwungen werden, gegen seine eigene Überzeugung zu leben. Das ist die Freiheit in Christus. Lebe so, wie es für dich stimmig ist mit deinem Gewissen. Höre auf die Heilige Schrift, die Stimme des Heiligen Geistes und lebe danach. Und dafür bist du vor Gott selbst verantwortlich. Nun könnte man daraus ja schließen, ach naja, jeder macht sein eigenes Ding. Und das war's dann. Aber es geht in dem ganzen Kapitel um das Miteinander. Ein neues Miteinander. Wir brauchen diejenigen, die anders sind als wir. Sonst würden wir nicht wachsen, wenn wir immer nur mit uns selbst und in unserer Blase zugange sind. Wir brauchen auch die Herausforderung in der Gemeinschaft. Und wenn das mit Respekt gelingt, dann lernen beide Seiten etwas davon. Und man kann beieinander bleiben in Christus. Und manchmal verändern wir auch komplett unsere Sichtweise. Und wir lernen uns anzunehmen als Geschwister, uns nicht auseinander zu dividieren. Und das zu lernen, das bedeutet letztlich geistliches Wachstum und das ist Reife, auch im Glauben. Ein Vers noch aus dem Kapitel, oder Vers 16 bis 20. Bringt doch das nicht in Verruf, was bei euch gut ist. Gibt so viel Gutes. Beim Reich Gottes geht es um Gerechtigkeit, Frieden und Freude, die der Heilige Geist schenkt. Wer Christus auf diese Weise dient, der findet Gottes Wohlgefallen und Achtung bei den Menschen. Wir wollen uns für das einsetzen, was dem Frieden und dem Aufbau unserer Gemeinschaft dient. Du darfst doch Gottes Werk nicht wegen einer Frage deiner Erkenntnis zerstören. Sehr klare Worte. Ich möchte zum Schluss dir einige Fragen stellen, ob du schon lange im Glauben bist oder noch nicht so lange im Glauben bist. Bist du bereit, sozusagen in der Nachfolge Jesu, wie Petrus, dich von Gott verändern zu lassen? Oder meinst du, du hast jetzt schon ein Level erreicht, wo das nicht mehr nötig ist? Darf der Heilige Geist innere Widerstände, wo du andere ablehnst, überwinden? Und das kann um alle möglichen Themen oder persönlichen Animositäten gehen. Und in Bezug auf Gemeinde, möchtest du in einer Gemeinde leben, die deinen Idealvorstellungen und deinen Wünschen entspricht, die genau zu dir passt? Oder lässt du dich auf die reale Gemeinde Jesu ein, die du dir nicht ausgesucht hast, so wie Petrus sich den Jüngerkreis und die Frauen, die dazugehörten, auch nicht ausgesucht hat? Möchtest du in dieser realen, bunten und krassen und unterschiedlichen und schönen Gemeinde leben? Bist du jemand, der Gräben vertieft oder jemand, der Brücken baut? zwischen unterschiedlichen Menschen und zwischen dir und anderen. Jetzt an diesem Wochenende ist die Gemeindeleitung auf Klausur und die neue Gemeindeleitung, die gewählt ist. Und sie haben Zeit miteinander, sich auf diesen gemeinsamen neuen Dienst vorzubereiten. Und es wird auch für die neue Gemeindeleitung eine wichtige Frage sein, ob sie durch die Gemeinde Unterstützung erfährt in ihrem Dienst oder ob wir es ihr schwer machen. Es ist eine schöne Aufgabe, eine Gemeinde zu leiten, weil man noch mehr die Buntheit sieht und die Vielfalt und manche Erfahrungen mitbekommt, die Geschwister machen, die man sonst vielleicht nicht mitbekommt. Und gleichzeitig, das wissen wir alle, ist es eine schwere Aufgabe, so unterschiedliche Menschen zu führen und zu leiten und Impulse zu geben und gemeinsam unterwegs zu sein. Und von daher meine herzliche Bitte, lasst uns beten für die Geschwister, die jetzt in der Leitung sind, ob hauptamtlich als Pastoren oder ehrenamtlich. Sie sind eine gemeinsame Leitung. Und lasst uns, wo wir können, sie unterstützen. Das heißt ja nicht, dass man auch das, was man kritisch sieht, nicht benennt. Aber die Art und Weise spielt oft eine ganz große Rolle, wie wir da miteinander umgehen. Ich komme zum Schluss. Seit 1996 bin ich in dieser Gemeinde und ich bin gerne in dieser Gemeinde. Auch weiterhin gerne in dieser Gemeinde. Es gibt so viel Wertvolles, so viel wertvolle Geschwister, jeder Einzelne. Es gibt so viel Engagement. Es gibt so viel Christusbeziehung und Ausstrahlung von Jesus. Es gibt so viel Liebe und Mitgefühl. Und ja, es gibt auch Schwierigkeiten. Und manches finde ich auch schwer und es besorgt mich. Aber das ist so in einer Gemeinschaft, wenn man gemeinsam unterwegs ist und nicht einfach auf Distanz geht, sondern beieinander bleibt. Meine Frau sagt immer wieder, je näher man sich kommt, desto eher tritt man sich auf die Füße. So ist das. Aber lasst uns da beieinander bleiben, in aller Vielfalt und Buntheit. Und ich bin dankbar, dass wir keine enge Gemeinde sind, sondern dass es Weite gibt, wo der Einzelne auch seine Freiheit leben darf, vor Christus in seiner Verantwortung. Deswegen, lasst uns einander annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Amen.